Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Susanne Daubner.
Guten Abend und willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Man wäre ja schon gerne dabei, wenn über das eigene Schicksal verhandelt wird. Auch oder vielleicht gerade, wenn man Bundeskanzler ist. Doch während Olaf Scholz aus der Ferne beim G20-Gipfel in Brasilien versucht, sich nicht nur als wichtiger Regierungschef, sondern auch als SPD-Kanzlerkandidat für die anstehenden Bundestagswahlen zu präsentieren, scheint zu Hause in Deutschland die K-Frage noch längst nicht geklärt. Und der Druck auf die SPD-Spitze steigt, sich zu erklären. Ein Krisengespräch jetzt am Abend sollte weiterhelfen. Bedeutende Stimmen, auch aus dem eigenen Lager, zweifeln an, dass Scholz der Richtige ist und bringen immer wieder den Namen Pistorius ins Spiel. Jan-Peter Bartels und Uwe Pollmann.
Scholz und Pistorius, ein Team, das die Dinge gemeinsam wuppt. Für Jahrzehnte. In dieser Tischlerei nahe Hannover funktionierte die Kombination gut, meistens.
Da gab es dann schon mal Auseinandersetzungen, die dann so lautstark waren, dass man auch kein Hörgerät brauchte. Aber das ist halt, im Handwerk ist das so üblich.
Man habe die Dinge halt geklärt. Wenn im Handwerk die Fetzen flogen, wurde geredet, geschlichtet, gemeinsam entschieden bei den Tischlermeistern Scholz und Pistorius. Im politischen Handwerk scheint das und schwierig. Scholz oder Pistorius, das ist hier die Frage. Und ein Problem, das viele in der Partei immer drängender finden, beispielsweise in Ortsvereinen wie im hessischen Steinbach. Liebe Saskia, lieber Lars, haben Sie an die SPD-Vorsitzenden geschrieben. Ein netter Anfang und am Ende eine klare Forderung, Pistorius solle Kanzlerkandidat werden.
Boris Pistorius hat den großen Vorteil, dass die Leute ihm vertrauen, dass er die Sprache der Menschen spricht, dass man mit ihm Vorhaben auch durchsetzen und erklären kann, während Olaf Scholz im Prinzip, ich sag mal, den Charme einer Kühltruhe hat und das kommt bei den Leuten nicht mehr an.
Es sind nicht nur Ortsvereine. Gerade im großen und wichtigen Landesverband NRW wachsen Zweifel. Einflussreiche Bundestagsabgeordnete melden sich. Im Zentrum steht die Frage, was die beste politische Aufstellung jetzt für diese Bundeswahl ist. Dabei hören wir viel Zuspruch für Boris Pistorius. Klar ist, letztlich entscheiden die Parteigremien über die Frage der Kanzlerkandidatur. Das ist auch der richtige Ort dafür. Auch Ex-Parteichef Gabriel schaltet sich ein. Kein Weiter-so mit Kanzler Scholz, schreibt er im Netz, fordert mutige politische Führung. So wog die Debatte hin und her mit dicken Schlagzeilen. Bei der SPD scheint die Geschlossenheit der letzten Jahre zu zerbröseln. Boris Pistorius könnte die Debatte beenden, zurückziehen, Klarheit schaffen, tut er aber nicht.
In der Politik sollte man nie irgendetwas ausschließen, ganz egal worum es geht, weil die Welt sich einfach so schnell dreht, dass übermorgen eine völlig andere Konstellation sein kann. Von daher werden Sie von mir keinen Ausschluss für irgendetwas finden. Das Einzige, was ich definitiv ausschließen kann, ist, dass ich noch Papst werde.
Aus der Parteispitze bisher Unterstützung für Scholz.
Ich habe zur K-Frage meine Meinung sehr deutlich gesagt in den letzten Tagen. Ich habe mich hinter Olaf Scholz gestellt. Aber ich bin jetzt nicht bereit, jeden Tag diese Diskussion über Interviews fortzusetzen. Sondern wenn die SPD etwas zu besprechen hat, dann müssen wir das jetzt zügig in den Gremien gemeinsam tun.
Beratungen auch heute Abend. Die SPD-Spitze schaltet sich zusammen. Ein Routinetreffen heißt es, um die Wahl vorzubereiten. Doch aktuell gibt jedes Treffen der Diskussion neue Nahrung. Auch deswegen wollen viele in der Partei endlich Klarheit. Sich einigen, das habe bei den Tischlermeistern Scholz und Pistorius gut geklappt, erzählt der Geschäftsführer. Das Geheimrezept, einer habe halt nachgegeben. Häufiger Scholz als Pistorius.
Also mit dem Amtsinhaber Kanzler Scholz in den Bundestagswahlkampf oder doch lieber mit dem beliebten Verteidigungsminister Pistorius, der in Umfragen deutlich besser dasteht. Olaf Scholz findet offensichtlich, die Antwort ist ganz einfach. Der Leiter unseres Hauptstadtstudios, Markus Preis, konnte vor der Abreise vom G20-Gipfel in Brasilien mit dem Kanzler sprechen.
Herr Bundeskanzler, wir sind in Rio de Janeiro, 10.000 Kilometer von Deutschland entfernt. Es gibt heute Abend ein Treffen der SPD-Spitze. Ist es für Sie vorstellbar, dass Sie in Deutschland ankommen und nicht mehr der Kanzlerkandidat der SPD sind?
Das ist ein Routinetreffen, das verabredet ist und dazu gehört,
die Wahl vorzubereiten. Ich habe den Bundesminister der Finanzen entlassen. Ich habe angekündigt, dass ich im Deutschen Bundestag die Vertrauensfrage stellen werde, um Wahlen Ende Februar möglich zu machen. Und darauf muss sich vorbereitet werden. Genau dazu dient dieser Termin und nicht zu dem, was irgendwie da so herbeispekuliert wird.
Das heißt, Sie wollen auch weiter der Kanzlerkandidat der SPD sein. Die letzten Tage, die Diskussion, die Wortmeldung haben Sie dann nicht nachdenklich gemacht.
Die SPD und ich wollen gemeinsam gewinnen. Und wir haben ja schon gezeigt, dass wir das können. Auch aus einer Ausgangslage, wo die Umfragen das nicht hergeben. Aber jetzt wird ja auch klar, worum es für die Zukunft Deutschlands geht. Ob wir tatsächlich uns einlassen auf ein Entweder-Oder. Also wir müssen mehr tun für Sicherheit. Wir haben jetzt 2% der Wirtschaftsleistung, die wir für Verteidigung ausgeben. Wir müssen was für die innere Sicherheit tun. Wir unterstützen die Ukraine. Und die Frage wird bei der Wahl zu entscheiden sein, ob das auf Kosten der Perspektiven der normalen Leute, ob das auf Kosten von Rente, Gesundheit, Pflege, der Modernisierung unserer Infrastruktur geht. Ich sage nein.
Die inhaltlichen Punkte verstehe ich komplett. Aber es müssen ja Leute für Sie auch Wahlkampf machen. In Ortsvereinen, die Plakate kleben, die hinter Ihnen stehen müssen. Sie sagen selber, wir müssen einen riesigen Rückstand aufholen. Hat die SPD die Zeit, die eigene Partei erstmal vom Kandidaten zu überzeugen?
Die SPD und ich haben eine gute gemeinsame Zeit jetzt miteinander gehabt und Erfolge erzielt. Und da ist was zusammengewachsen, auf das man immer aufbauen kann. Ich glaube, dass Vertrauen und Kooperation in Parteien solidarisch funktionieren. Vor allem dann, wenn man das nicht plötzlich macht, sondern miteinander entwickelt hat. Und wir werden erfolgreich aus dieser Wahl hervorgehen. Das ist unsere gemeinsame Perspektive.
Mit Ihnen als Kanzlerkandidat.
Ich habe gesagt, wir wollen gemeinsam gewinnen. Das will ich nochmal unterstreichen.
Wenn Sie gemeinsam gewinnen wollen, wie gesagt, müssen Sie auch viele Menschen an der Basis der SPD überzeugen, die offenbar Zweifel haben, die Boris Pistorius vielleicht für besser halten. Was sagen Sie denen heute Abend, warum Olaf Scholz besser ist als Boris Pistorius für diesen Wahlkampf?
Ich sage ganz ausdrücklich, dass wir antreten, um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft voranzubringen, die Dinge anzusprechen, die ich eben gesagt habe. Und natürlich geht es auch um Sicherheit und Frieden in Europa. Das ist ja ein gefährlicher Krieg, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat. Deutschland ist der stärkste Unterstützer der Ukraine. Wir sind das Land, das am meisten tut in Europa. Nur die USA haben bisher mehr getan weltweit. Und deshalb ist es richtig, dass man diesen Kurs auch fortsetzt, der bedeutet, dass man viel tut zur Unterstützung, aber gleichzeitig besonnen handelt und dafür sorgt, dass es nicht zu einer Eskalation des Krieges kommt zwischen Russland und der NATO.
Und diesen Kurs könnte Boris Pistorius nicht umsetzen, den kann nur Olaf Scholz umsetzen.
Das ist der Kurs, den ich eingeschlagen habe und wo alle wissen, dass sie sich in dieser gefährlichen Zeit auf den Kanzler verlassen konnten, dass er trotz vieler lauter Rufe überall die Nerven behalten hat und das getan hat, was für Frieden und Sicherheit wichtig ist.
Aber wenn man das komplett so nimmt und Boris Pistorius bessere Umfragewerte hat, würden Sie sagen, der würde vielleicht die Nerven verlieren?
Meine Überzeugung ist, dass wir als SPD zusammenstehen werden und wir stehen zusammen. Wir haben das gezeigt. Das ist vielleicht für einige sehr überraschend gewesen in den letzten Jahren, aber das hat jetzt nun schon sehr lange angehalten. Und deshalb sind wir jetzt in der Phase, wo wir natürlich nach meiner Entscheidung diskutieren, wie bereiten wir die Wahl vor. Das muss auch so sein. Da darf auch alles gesagt werden. Und dann geht es geschlossen weiter.
Markus Preis mit dem Bundeskanzler in Rio de Janeiro. Und jetzt fragen wir natürlich nach in Berlin bei Matthias Deiß im Hauptstadtstudio. Matthias, Scholz hat gesprochen. War es das jetzt oder kommt noch was?
Also heute kommt nichts mehr. Der Kanzler hat ja erkennbar versucht, das Ganze runterzureden. Er ist jetzt in der Luft, kommt zurück nach Deutschland. Übrigens früher als ursprünglich geplant, denn eigentlich wollte er noch nach Mexiko weiterreisen. Aber ich glaube schon, dass es jetzt eine ganz gute Idee ist, mal wieder nach Deutschland zurückzukommen. Denn natürlich hat er gesehen, dass die Diskussion um seine Kandidatur während seiner Abwesenheit doch erheblich an Dynamik gewonnen hat. Es ist eine Dynamik, die ihm schadet. Es ist eine Dynamik, die mittlerweile auch Boris Pistorius schadet und die am Ende sogar die SPD zerreißen könnte. Deswegen, da bin ich mir ganz sicher, wird Olaf Scholz nach seiner Rückkehr morgen früh alles versuchen, da jetzt ganz schnell den Deckel drauf zu kriegen, drauf zu machen und die Diskussion zu beenden, wenn sie denn noch zu beenden ist.
Matthias, die Parteispitze hat ja am Abend gerade getagt und auch irgendwas verkündet.
Also wir wissen, dass die Telefonschalte zu Ende ist. Wir haben gehört, es wurden keine Beschlüsse gefasst. Und das war auch nicht zu erwarten, denn Beschlüsse von solcher Tragweite, die fällt man nicht, wenn der Bundeskanzler im Ausland ist, und die fällt man auch nur in einem offiziellen Parteigremium. Das soll jetzt sehr schnell gehen, eine solche Entscheidung. Das nächste Präsidium, das würde am Montag tagen. Wir hören aber, das kann auch ad hoc sehr viel früher einberufen werden.
Mhm. Aber ist es nicht so, dass Scholz am Ende selbst verzichten müsste, damit jemand anders übernehmen kann, Parteispitze und Krisentelefonat und Gremien hin oder her?
Naja, also wenn der Druck am Ende von der Basis und aus den Landesverbänden zu groß ist, dann kann eine Parteispitze einem Kandidaten auch die Unterstützung entziehen, indem man zum Beispiel eine Diskussion, wie wir sie jetzt sehen, immer weiter befeuert und anfacht und am Ende dann einen Kandidaten zum Aufgeben zwingt. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es auch heute wieder gewichtige Parteistimmen gegeben hat, die Olaf Scholz unterstützen. Ich glaube eher, das Präsidium wird jetzt schnell einen Beschluss für ihn beschließen, dann und hofft dann, dass die Diskussion damit beendet ist. Glaube aber, dass sie am Ende nur zu beenden ist, indem jetzt ganz schnell die Umfragewerte steigen und sonst eben nicht.
Und außerdem wissen wir ja auch, dass der Bundeskanzler extrem viel aussitzen kann und lange vor allem. Danke, Matthias Deiß, danke nach Berlin.
Tschüss.
Dass ausgerechnet der mächtigste Mann der Welt fehlte, als die G20-Familie zum großen Auftaktfoto angetreten war, es könnte einiges aussagen über den Gipfel von Rio de Janeiro, der heute Nachmittag zu Ende gegangen ist. Vielleicht zeigt dieses Foto sogar, dass sich die globalen Kräfteverhältnisse verschoben haben, dass nicht mehr die großen westlichen Industrienationen mit ihren Interessen im Mittelpunkt stehen. Dort haben andere Platz genommen. Und mit denen hat es eine Verurteilung des russischen Angriffskriegs nicht in die Abschlusserklärung geschafft. Über eine Entscheidung des US-Präsidenten wurde allerdings ausführlich diskutiert. Aus Brasilien, Xenia Böttcher.
Das war's. Der Gipfel endet mit einem zweiten Familienfoto, auf dem er diesmal drauf ist, US-Präsident Joe Biden. Das Sagen auf dem Gipfel hatte, so schien es, der globale Süden. Die Allianz gegen Hunger und Armut ist gestartet, die Besteuerung von Superreichen auf den Weg gebracht. Gastgeber Lula da Silva den Tränen nahe, als er Mandela zitiert. Es ist leichter zu vernichten und zu zerstören. Helden sind die, die aufbauen. Wir werden weiterbauen an einer gerechten Welt, die nachhaltig ist. Die kommende Präsidentschaft von Donald Trump schwebte wie ein Schatten über dem Gipfel. Er könnte den Zusammenhalt im Westen schwächen. Die globale internationale Macht wird neu verteilt. Sie konzentriert sich nicht mehr nur auf die westlichen Länder und die Länder des globalen Nordens. Der G20-Gipfel zeigt die Länder des globalen Südens. Die nicht-westlichen Länder haben jetzt ihren eigenen Spielraum, fordern ihre eigene Sichtbarkeit. Handel ist das Thema, das China vor allem interessiert. Ein Ende von EU-Strafzöllen. Staatschef Xi bietet Scholz Zusammenarbeit, eine strategische Partnerschaft an. Scholz wiederum appelliert an den Frieden.
Niemand soll sich vor seinem Nachbarn fürchten müssen.
Scholz würde Xi gerne als Garant des Friedens sehen, statt als Lieferant von Kampfdrohnen für Russland.
Yes. 1000 Tage, in denen der russische Präsident, in denen Putin die Ukraine gnadenlos bombardieren lässt. Das ist dann zu wenig, wenn die G20 keine deutlichen Worte zur Verantwortung Russlands in dieser Frage finden. Das hätte ich mir gerne anders gewünscht.
Russlands Außenminister Lavrov dürfte dagegen wohl mit der Erklärung einverstanden sein, die sich recht vage für einen gerechten Frieden ausspricht. Dass Scholz keine Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern will, findet er verantwortungsbewusst. Ich hoffe, dass Sie die russische Nukleardoktrin im Westen gelesen haben und dass sie nicht so gelesen wurde, wie Sie die UN-Charta lesen, in der Sie nur das sehen, was Sie brauchen und nicht die Doktrin in ihrer ganzen Vollständigkeit und Verflechtung. Der Hammer fällt in Brasilien, die Weltgemeinschaft weiter gespalten auf dem G20-Gipfel, insbesondere beim Krieg gegen die Ukraine. Und Russland droht mal wieder indirekt mit dem Einsatz von Atomwaffen.
Wir fragen nach bei unserem Korrespondenten Norbert Hahn, gerade in Baku in Aserbaidschan. Norbert, Lavrov sagt, er hoffe, die Nukleardoktrin Russlands werde zur Kenntnis genommen. Was meint er damit?
Ja, er meint vor allen Dingen einen Passus, denke ich, der sagt, Staaten, die keine Nuklearwaffen haben, können auch mit Nuklearwaffen aus Russland angegriffen werden, wenn hinter ihnen ein Staat
steht, der eben Nuklearwaffen hat. Das ist ein Passus, der hat im Westen schon im September für Diskussionen und auch ein bisschen für Angst gesorgt, als der Nationale Sicherheitsrat die neue Nukleardoktrin verabschiedet hat. Das Einzige, was damals gefehlt hat, war die Unterschrift von Wladimir Putin, um es halt in Kraft zu setzen. Die hat er jetzt nachgeliefert und der Zeitpunkt ist eben günstig. Jetzt kann man eben dieses Werk nochmal im Grunde verkaufen als Reaktion auf mutmaßliche rote Linien, die der Westen wieder überschritten hat. Aber die Qualität ist nicht neu. Wie gesagt, im September haben wir schon mal darüber geredet. Und in den Jahren davor haben wir über Nuklearschlagdrohungen sowieso schon öfter geredet.
Mhm. Norbert, nachdem die Ukraine heute russisches Gebiet mit den gerade durch die USA freigegebenen ATACMS-Raketen beschossen hat, hat Lavrov auch gesagt, man werde entsprechend reagieren. Wie ist diese Drohung nun zu verstehen?
Das wird man sehen müssen, aber in vergleichbaren Situationen hat Russland immer reagiert mit verstärkten Raketenangriffen, mit Drohnenangriffen. Das kann diesmal durchaus auch passieren. Andererseits gibt sich Russland aber auch sehr zuversichtlich. Heute sollen ja 6 ATACMS-Raketen abgefangen worden sein. 5 seien zerstört worden, eine sechste sei beschädigt worden, hieß es. Am Ende wird man sehen müssen, welche Ziele die Ukrainer sich weiter vornehmen. Und man wird auch sehen müssen, wie viele ATACMS überhaupt in den Arsenalen der Ukraine liegen. Denn nach Expertenmeinung können das nicht so viel sein. Mhm.
Vielen Dank für diese Informationen, Norbert Hahn. Dankeschön.
Sehr gern.
Heute sind es 1000 Tage. 1000 Tage russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das bedeutet 1000 Tage Zerstörung und Leid. Das Land verteidigen mit allem, was man hat. 1000 Tage kein greifbares Ende in Sicht. Werben um internationale Hilfe. Ja, und 1000 Tage ringt die Welt damit, wie sie sich zu diesem Krieg positionieren will. Wie viele Tage werden noch folgen? Eine bange Frage, die sich vor allem die Ukrainerinnen und Ukrainer jeden Tag aufs Neue stellen. Birgit Firnig.
Seit Kriegsbeginn bleibt ihnen fast nur der Kontakt übers Handy. Als der Krieg ausbricht, zögert der Mann von Antonina Danilevich nicht einen Moment. Er meldet sich freiwillig zum Militärdienst und seitdem ist er an der Front mit 3 kurzen Unterbrechungen. Mein Mann ist seit 1000 Tagen im Krieg und seine Schwester hat einen Ehemann, der sein Haus in Irpin nicht verlässt, sondern nur zu Hause rumsitzt. Die Last des Krieges sei ungerecht verteilt, klagt die 44-Jährige. Einige Freundschaften seien darüber zerbrochen, weil manche ihrer Freunde sich aus ihrer Sicht vor dem Militärdienst drücken. Ihr Mann beschwichtigt sie regelmäßig. Wir müssen durchhalten und dieses Problem lösen. Andernfalls werden unsere Kinder das lösen müssen. Das wird nicht einfach verschwinden. Wenn sie nicht verlieren, werden sich die Russen leider nicht beruhigen, bis sie uns vernichtet haben. Antonina ist gelernte Einzelhandelskauffrau, aber seit ihr Mann an der Front ist, muss sie viel übernehmen. Für ihre Kinder will sie stark sein. Ich schaue mir Tutorials auf YouTube an. Ich habe den Scheinwerfer im Auto gewechselt, belade, entlade unser Auto, schärfe Messer, nähe, mache Klempnerarbeiten, ich mache alles. Ich habe sogar eine ganze Küche installiert. Seit Kriegsbeginn hat sich die ukrainische Gesellschaft stark verändert. Die Not bringe viele Frauen dazu, ihre eigene Stärke zu entdecken. Da die Männer mobilisiert sind, bewähren sich Frauen in allen Bereichen der Gesellschaft und meistern auch Jobs, die früher Männer ausgeübt haben. Der Künstler Volodymyr Rebrov zeichnet seit der Invasion jeden Tag ein Bild, eine Kriegschronik. Der Hass des Aggressors darf uns nicht auffressen, meint er. Immer wieder lässt er inmitten von Trümmern Leben erwachen. Nun, ich zeige diesen Krieg auch mit Fantasy-Figuren. Roboter und auch Engel töten den Dämon, besiegen die sogenannten Orks, das Böse. Mit dem Dämon meint er Russland. Eine Mahnwache an der Mutter-Heimat-Statue in Kiew heute Abend. Auch wenn der Krieg ihnen viel abverlange, aufgeben komme nicht in Frage. Der Krieg hat alle verändert. Er hat jeder Familie Schmerz und Leid gebracht. Doch es geht darum zu überleben, jeden Tag sich anzupassen. Um ein Ende der Kämpfe zu erreichen, wäre ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung sogar zu Gebietsabtretungen an Russland bereit, laut Umfragen. Aber kaum jemand glaubt daran, dass sich Russland damit zufrieden geben würde. Die Ukraine muss unabhängig und frei sein und Russland darf niemanden mehr angreifen können. Nur das wäre ein Sieg für mich. Doch das scheint in weiter Ferne, auch heute, nach 1000 Tagen Krieg.
Das gewaltige Sprudeln in der Ostsee hat vor gut 2 Jahren allen vor Augen geführt, dass die Nord Stream Pipelines unbrauchbar geworden sind. Durch Nord Stream 1 war viele Jahre lang Gas aus Russland nach Deutschland geströmt. Und noch etwas haben die Explosionen an den Röhren gezeigt, nämlich wie angreifbar unsere Infrastruktur sein kann, vor allem wenn sie durch die offene See führt, die kaum zu kontrollieren ist. Dabei liegen gerade dort im Meer viele Schlagadern unseres Alltags. Nicht nur für die Energieversorgung, sondern auch für unsere Kommunikation. Genau solche Leitungen sind nun wieder in der Ostsee beschädigt worden. Die Ursache ist bislang unklar, doch schon ist von Sabotage die Rede. Christian Blenker.
Noch ist nicht klar, wer oder was hier tief unten in der Ostsee den Schaden verursacht hat. Da legt sich oben schon einer sehr früh fest. Am Rande eines Treffens der Verteidigungsminister in Brüssel vermutet Boris Pistorius eine vorsätzliche Aktion durch Dritte und spricht von möglicher Sabotage.
Niemand glaubt, dass diese Kabel aus Versehen durchtrennt worden sind. Und ich mag auch nicht an Versionen glauben, dass das Anker waren, die zufällig über diesen Kabeln, Schaden angerichtet haben. Von daher müssen wir konstatieren, ohne konkret zu wissen, von wem es kommt, dass es sich um eine hybride Aktion handelt.
Von diesem Terminal in Rostock führt eine der beschädigten Glasfaserleitungen ins finnische Helsinki. Eine Datenautobahn mehr als 1000 Kilometer lang und wichtige Verbindungen zu Rechenzentren im Norden. Das zweite beschädigte Kabel nutzt ein schwedisches Telekommunikationsunternehmen zwischen Litauen und Schweden. 8 NATO-Länder grenzen an die Ostsee. Die beschädigten Kabel, Unfall oder Absicht, hierzu gibt es unterschiedliche Nuancen. Litauens Präsident Nauseda erinnert daran, dass es in der Ostsee bereits eine Reihe solcher Vorfälle gegeben habe. Einige lassen sich auf böswillige oder gezielte Aktivitäten zurückführen. Ein anderer Teil auf Unachtsamkeit und die schlichte Unfähigkeit, bestimmte Regeln einzuhalten. Es ist wahrscheinlich zu früh, um hier endgültige Schlüsse zu ziehen. 2022 wurden die beiden Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 durch mehrere Sprengungen unterbrochen. Vor einem Jahr beschädigte ein chinesisches Frachtschiff mit seinem Anker die Ostsee-Pipeline Baltic Connector zwischen Finnland und Estland. Später heißt es aus Versehen. Auch diesmal nehmen finnische und schwedische Medien einen chinesischen Frachter in den Fokus, der sich laut GPS-Daten nahe der Schadensstelle aufgehalten haben soll. Hans Liwong forscht zum Thema maritime Sicherheit. Solche Vorfälle passieren in den Weltmeeren immer wieder, so der Schwede. Deshalb hält er auch einen Unfall für denkbar. So ein Kabel ist nicht sehr stark, etwa 10 bis 20 Zentimeter. Der Anker eines Schiffs oder ein Schleppnetz eines Fischerboots ist viel stärker. Wenn sie sich unglücklich verfangen, reißt so ein Kabel. Es ist also gut möglich, dass das auch hier der Fall war. Schweden und Finnland ermitteln wegen möglicher Sabotage. Ein Spezialteam wird unterdessen in den nächsten Tagen die Leitungen reparieren.
So, und jetzt weitere Nachrichten vom Tage mit dir, Susanne.
Gewalt gegen Frauen hat im vergangenen Jahr weiter zugenommen. Das hat eine gezielte Auswertung von Straftaten ergeben, die das Bundeskriminalamt so erstmals durchgeführt hat. Demnach wurden rund 180.000 Mädchen und Frauen Opfer von häuslicher Gewalt, 5,6% mehr als im Vorjahr. Bei Sexualstraftaten betrug der Anstieg 6,2% auf zuletzt rund 52.000 Opfer. Mehr als die Hälfte davon waren jünger als 18 Jahre. Der Industriekonzern ThyssenKrupp muss erneut einen hohen Verlust mitteilen. Das vergangene Geschäftsjahr beendet das Unternehmen mit einem Minus von 1,5 Milliarden Euro. Vor allem das Stahlgeschäft schwächelt. Mehr dazu von Markus Gürne.
ThyssenKrupp will zukünftig klimaneutral produzieren, sogenannten grünen Stahl. Statt mit Kohle befeuerten Hochöfen mit CO2-neutralem Strom und Wasserstoff. Aber die Herausforderungen sind groß. Grüner Stahl wäre sehr teuer. Grauer, konventionell hergestellter Stahl dagegen ist gerade aufgrund eines Überangebotes günstig. Das liegt vor allem an den Überkapazitäten aus China. In diesem Jahr dürfte das Land 115 Millionen Tonnen Stahl exportieren und günstig auf den Markt bringen. Früher hatte China die USA und Europa gleichermaßen mit Stahl beliefert. Doch die USA führten Strafzölle auf chinesischen Stahl ein, mit dem Ergebnis, dass Chinas Stahl vermehrt nach Europa kommt und die Preise nach unten drückt. Einen ruinösen Preiskampf mit Asien aber halten Stahlkonzerne wie ThyssenKrupp nicht lange aus.
ARD und ZDF ziehen für einen höheren Rundfunkbeitrag gemeinsam vor das Bundesverfassungsgericht. Hintergrund der Beschwerde ist, dass der monatliche Beitrag zum neuen Jahr um 58 Cent auf 18,94 Euro steigen soll. Das hatte die zuständige unabhängige Kommission empfohlen. Die Bundesländer, die die Erhöhung formal beschließen, haben bislang aber noch keine Entscheidung dazu gefällt.
Ein höherer Rundfunkbeitrag ab Januar, darüber wird gestritten. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zuständig sind die Bundesländer. Sie erteilen einen Auftrag an ARD, ZDF und das Deutschlandradio, zum Beispiel dazu, wie viele Programme für Fernsehen und Radio produziert werden sollen und wie viele Angebote fürs Internet. Die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, kurz KEF, errechnet dann, wie viel Geld dafür benötigt wird. Die Bundesländer aber haben bisher nur Reformen des Rundfunks beschlossen, nichts zu dessen Finanzierung. Deshalb nun die Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht.
Wir haben lange gerungen, aber es geht um die grundlegende Frage, können wir uns auf verfassungsgemäße Verfahren verlassen? Den Reformstaatsvertrag der Länder finden wir ja gut, aber es gilt eben auch die Beitragsempfehlung der unabhängigen KEF, die einige wenige Länder nicht umsetzen wollen. Das widerspricht dem verfassungsgemäßen Verfahren und soll deshalb in Karlsruhe überprüft werden.
Bei der vergangenen Ministerpräsidentenkonferenz hatten die Länderchefs das Thema Rundfunkbeitrag auf Dezember vertagt. Sie bedauern, dass dieser Termin nicht abgewartet wurde. Aus Sicht der ARD aber ist so kurz vor Ende des Jahres eine rechtzeitige Erhöhung des Rundfunkbeitrags nicht mehr möglich.
Brücken verbinden, so wie hier in der Sächsischen Schweiz. Doch dafür müssen sie auch etwas tragen können. Sonst droht marode Infrastruktur einfach einzustürzen, so wie kürzlich die Carola-Brücke in Dresden. Aus Sorge, dass ein ähnliches Unglück passieren könnte, wurde einige Kilometer flussaufwärts eine Brücke jetzt ganz gesperrt. Als Vorsichtsmaßnahme. Doch wenn mittendrin im Elbtal eben etwas Überbrückendes fehlt, dann müssen andere für die Verbindung sorgen. So wie jetzt in Bad Schandau, wo unsere Reporterin Wiebke Schindler unterwegs war.
Er ist einer der gefragtesten Männer derzeit in dem kleinen Touristenort in der Sächsischen Schweiz. Steffen Weidemann steuert hier die Fußgängerfähre von der einen Elbseite zur anderen. Sie ist die letzte verbliebene Verbindung im Umkreis von 20 Kilometern, seit die Brücke hier vor etwa 2 Wochen völlig unerwartet komplett gesperrt wurde.
Das ging wirklich von heute auf morgen. Wie gesagt, die Dienste sind halt jetzt was länger und anstrengender, aber ja gut, wir müssen jetzt alle an dem Strang ziehen.
Um diese Brücke geht es. Sie verbindet Ortsteile von Bad Schandau miteinander. Auf der einen Seite liegt der Bahnhof, auf der anderen die Innenstadt. Nach dem Einsturz der Carola-Brücke in Dresden im September sind die Behörden vorsichtiger geworden. Bei einer Überprüfung hier wurden jetzt Risse festgestellt, aus denen rostiges Wasser sickert. Der Stahl im Inneren könnte angegriffen sein. Nun hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr entschieden, die Brücke bis mindestens Ende des Jahres zu sperren.
Ich sag mal, die Elbbrücke hier, so die Hauptschlagader für die Region gewesen. Und es müssen einfach jetzt schnelle Lösungen gefunden werden, weil ich sag mal, die Umstände, wie sie jetzt hier gerade anlaufen, das kann man vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate machen, aber nicht über Jahre. Weil dann, ich sag mal, leidet die Region unter wirtschaftlichen Aspekten, aber natürlich auch im Privaten, weil das ist dann eine reine Nervensache.
Was uns zurück auf die Fähre bringt, zu den Passagieren. Die können die Fähre seit der Sperrung zwar kostenlos nutzen, aber ja, genervt sind sie trotzdem. Auch wenn sie versuchen, gelassen zu bleiben.
Ja, mein täglicher Arbeitsweg, den ich absolvieren muss, das ist schon schlecht. Macht schon das Einkaufen schwer.
Es ist eine unmögliche Situation.
Also für welche, die täglich auf Arbeit müssen oder der Pflegedienst oder sonst irgendwas, das ist eigentlich für eine längere Zeit nicht machbar.
Und das Schöne ist, also ich meinte gerade, wie angenehm das ist, dass man noch mal morgens zusammensitzt vor der Arbeit und ja, miteinander ins Gespräch kommt. Die negative Kehrseite ist, dass für mich, glaube ich, der Arbeitsweg eine halbe Stunde am Tag länger ist.
Eigentlich wäre jetzt mit Beginn der Wintersaison ein verkürzter Fahrplan üblich. Stattdessen fahren Steffen Weidemann und seine Kollegen 11,5-Stunden-Schichten.
Also alle Fälle geht es von früh an, praktisch 4:25 Uhr kommen wirklich schon die ersten Fahrgäste, die praktisch schon zum Zug wollen, die dann weiter weg müssen oder so, die sonst mit dem Auto zu Deutsch gefahren sind. Ansonsten, ich sage mal so, bis um 8 geht auf alle Fälle die Hauptstoßzeit.
Jetzt ist er im Viertelstundentakt unterwegs. Aber so leicht bringt man Steffen Weidemann nicht aus der Ruhe.
So, Steffen, mein Freund, ich wünsche dir was.
Gute Besserung.
Mach's gut. Danke dir. Ja, tschüss.
Die Region lebt vom Tourismus. Die Sächsische Schweiz zieht Wanderer an. Aber mit einer fehlenden Hauptverkehrsader könnten Touristen wegbleiben. So die große Sorge.
Und jetzt ist Nebensaison, jetzt ist alles noch relaxed. Jetzt sind auch weniger Touristen da. Die Straßen werden nicht so frequentiert. Das wird erst richtig krass und schlimm, wenn wir die Saison wieder losgehen.
Hochwasser und Waldbrände in der Sächsischen Schweiz. In Bad Schandau sind sie eigentlich krisenerprobt. Und so versuchen auch Steffen Weidemann und seine Kollegen, diese Krise zu meistern. Doch eine gesperrte Brücke bereitet allen große Sorgen. Keiner weiß im Moment, wie es weitergeht. Zwischen einer Reparatur und einem Neubau scheint derzeit alles möglich. Sicher ist nur, es wird dauern, so oder so.
Ja, Mitte November, da neigt sich das Jahr dem Ende entgegen, auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Die hat ihr Länderspieljahr gerade eben sogar schon beendet, gegen Ungarn in der Nations League. Und weil dem deutschen Team der Gruppensieg ja da schon sicher war, ging es eher darum, den Fans zum Jahresende vielleicht so ein kleines, vorgezogenes Weihnachtsgeschenk zu machen. Ob es eine gelungene Bescherung war, Bernd Schmelzer.
Nicht viel zu sehen für den Bundestrainer von Party- und Spaßfußball, von Gier und Leidenschaft in den ersten 45 Minuten. Die Leidensfähigkeit steht viel mehr im Vordergrund, denn die Ungarn haben die besseren Gelegenheiten. Zunächst Schäfer, der in der Bundesliga für Union Berlin spielt. Und dann in einer insgesamt ereignisarmen Hälfte Notch. Beide Male ist Nübel allerdings sehr aufmerksam. Die neuen Wechsel in der Startelf in Budapest lähmen den deutschen Spielfluss. Nach der Pause wird es lebendiger, weil unter anderem Musiala, Wirtz und Havertz jetzt dabei sind, was dem deutschen Offensivspiel sichtlich gut tut. Die Ungarn bleiben allerdings jederzeit gefährlich. Die Defensive der DFB-Elf lässt einiges zu. Nübel immer wieder, ein starker Auftritt in seinem zweiten Länderspiel. 14 Minuten vor dem Ende ist es dann soweit. Eine Co-Produktion von Schlotterbeck und Metscher bringt das deutsche Team in Führung. Das erste Länderspieltor des Dortmunders. Doch in der 8. Minute der Nachspielzeit wird es noch mal dramatisch. Szoboszlai verwandelt einen Handelfmeter zum 1:1 Endstand.
Dann flotter Pass rüber zu Claudia. Claudia, wie wird's Wetter?
Ja, flott war heute vor allen Dingen auch der kräftige Wind. Der hat jetzt ein bisschen nachgelassen, aber über der Mitte und dem Süden, da hat's ordentlich gepfiffen. Und diese stürmischen Böen auf den Bergen, auch Orkanböen, die lassen jetzt mehr und mehr nach. Und dazu viel heute auch Schnee, also bis in tiefe Lagen. Auf dem Radar sieht man jetzt im Augenblick noch in den Mittelgebirgen so etwas Schnee, der runterkommt. Gilt auch für die Region direkt an der Ostsee und am Alpenrand. Schneefallgrenze im Süden so bei 800 Metern, sonst so bei 200 Metern. Und da, wo die Straßen jetzt nass sind und wo eben auch noch Schnee runterkommt, da wird es morgen glatt sein können, da die Temperaturen unter 0 Grad sinken. Das ist vor allen Dingen in weiten Teilen Niedersachsens und Schleswig-Holstein der Fall. Dort, wo es zum Teil eben noch nass ist, dann in den Mittelgebirgen, also Bergisches, Siegerland, Sauerland, Weserbergland, aber auch eben in Eifel, Taunus und Hunsrück, sowie in den östlichen Mittelgebirgen. Am Alpenrand schneit es morgen sogar am Vormittag noch kräftig weiter. Dort also auch Glättegefahr. Man merkt, der Winter, der probt jetzt mal so ein bisschen, zumindest in dieser Woche. In der Nacht geht es dann eben auch weiter mit diesem Wolkenband, das weiter nach Süden kommt. Die Schneefallgrenze sinkt dann, aber auch der Regen lässt mehr und mehr nach. In Baden-Württemberg kann es noch mal etwas kräftiger schütten. Dann morgen am Alpenrand kräftiger Schneefall. Von Nordwesten fallen immer mal wieder so ein paar Schauer, zum Teil auch mit Graupel, zum Teil mit Gewittern direkt an der Nordsee. Und Schnee ist dann oberhalb von 200 Metern dabei. Das heißt, auf den Straßen kann es örtlich glatt werden. Die Temperaturen liegen morgen früh meist bei Werten zwischen plus 4 und minus 3 Grad. Gerade da kann eben die Nässe dann gefrieren. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen jetzt relativ einheitlich, nachdem die kalte Luft sich überall ausgebreitet hat, von 1 bis maximal 7 Grad. Und die nächsten Tage bringen immer wieder Schneeschauer. Am Donnerstag kommt aus Südwesten neues Schneefallgebiet herein. Sonst gibt es vor allem nach Norden und Osten häufiger mal Schauer, an der Küste weiterhin gelegentliche Gewitter. Und am Freitag dann, vor allem nach Süden, längere Zeit trocken. Sonst immer mal wieder einzelne Schauer und Höchstwerte nur noch 0 bis 7 Grad. Sonntag wird es wieder wärmer.
Gut, den Rest kommentieren wir einfach mal nicht, sondern sagen herzlichen Dank, liebe Claudia Kleinert. Tja. Und das war's von den Tagesthemen für heute. Hier im Ersten diskutiert jetzt Sandra Maischberger mit ihren Gästen.
Unter anderem mit dem früheren SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz und BSW-Chefin Sarah Wagenknecht.
Wir sind morgen wieder für Sie da.
Tschüss.
Tschüss.